Ungefährliches Halbwissen. The Last Missing Podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, schuppdidu.
Was haben wir im Kopf und nichts anderes?
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Guten Morgen, Paul.
Hinrich.
Das ist ein Zufall, dass ich dich hier treffe.
Wie geht's? Wie geht's dem Knie?
Ist das deine Standardfrage, ja?
Ja, frage ich jeden.
Verstehe. Danke, gut. Soll man nichts drüber brechen, hörte ich.
Das ist korrekt.
So, Last Call.
Oh, das hatte ich mal in Nürnberg. Da habe ich ganz freudig Musik gehört im Terminal und dann wurde ich extra namentlich nochmal zum Flugzeug gebeten. Das ist mir einmal passiert. Sehr unangenehm.
Ich meinte eigentlich, dass wir nachdem Bärbel zu uns gesprochen hat, Trauriges zu verkünden haben.
Naja.
Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Ja, willst du die Sackkatze machen?
Ja, ich habe keinen Bock mehr dieses Jahr.
Ja.
Mir reicht's. Dritter Advent, ich bitte dich, jetzt reicht's, ist doch durch.
Nach dieser kleinen Ausgabe legen wir uns hin und stehen nicht wieder auf, bevor der Kalender nicht 26 stehen hat.
Ja, bis Knut.
Bis Knut, genau.
Ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht.
Da komme ich heute auch noch drauf.
Das freut mich. Ja, ja. Wie ist denn deine bisherige Adventszeit so verlaufen? Ist es gemütlich? Ist es heimelig?
Wie du meinen Texten manchmal entnehmen kannst, hadere ich ein wenig damit, wie Menschen diese Zeit zubringen, nämlich maximal, ich sag mal, besinnungslos durch die Adventszeit. Das ist, ja. Ich stehe auf Weihnachtsmärkte im Allgemeinen, im Speziellen sowieso. Unter meinem Fenster befindet sich einer, der bei sehr vielen Touristen sehr beliebt ist. Und ich mag es, wenn gegen 11 Uhr vormittags sich der 3., 4., 16. Glühwein reingestellt wird und damit die weihnachtliche Stimmung aufkommt, so eine kleine, so Elchhörnchen auf dem Kopf, weißt du, so ein Plüschgeweih.
Ja, genau. Und man rückt ja enger zusammen dann auch. Das ist ja auch das Besinnliche in der Weihnachtszeit und das. Viele Menschen verbinden, glaube ich, das Weihnachtsfest, insbesondere alles, was so nach Bescherung und Essen ist, und der erste und zweite Feiertag mit strukturiertem Alkoholkonsum.
Ja, das finde ich auch gut. Wenn es dunkel wird, sieht man es auch nicht so doll. Ja, Weihnachtsfeiern sind auch natürlich jetzt sehr gerne genommen. Auch da mag ich Besinnliches. Ich wohnte auf einer Bowlingbahn.
Klassiker.
Mit Techno-Musik. Und ich finde ehrlich, also die Krippe irgendwo im Nahen Osten vor 2000 Jahren ist besser nicht zu feiern als Technomusik auf einer Bowlingbahn.
Ja, es ist besser nicht zu feiern als, ja, was Christian Lindner wohl Weihnachten macht. Ja, das ist, mag alles so richtig sein, aber auch da die Zufälligkeiten, dass wir genau dieses Fest 2025 Jahre später feiern, sind ja auch unendlich. Da auch alles anders
offen kann. Noch zu.
Kommst du auch noch zu? Pass auf, bevor du zu deiner sehr guten vorbereiteten Aufführung kommst,
ja,
habe ich aufgrund des großen Erfolges vorletztes Mal, glaube ich, dir ein Ranking mitgebracht.
Oh ja.
Ein blindes Ranking.
Ja.
Und es ist ein ungefährliches Ranking. Es ist auch nicht so fies wie letztes Mal. Ich mag nur noch erinnern, dass du Friedrich Merz auf die 1 gesetzt hast. Und zwar geht es heute um Tankstellen-Snacks.
Oh ja.
Ja.
Oh, da kann ich auch nur daneben liegen.
Nein, die sind alle lieb. Aber es ist interessant, wie du dich taktisch dazu fällst. Ich habe 5 Stück zur Auswahl.
Mhm.
Und wir fangen an mit einem Bounty.
Oh, da kann ich jetzt schon sagen, 5.
Oh. Zurecht.
Oh, fies. Oh. Kokos und Schokos. Schoko. Schlimm, schlimm, schlimm.
Ich finde ja, in der Tankstelle ist immer noch die Erinnerung, dass es das auch noch gibt, immer bei mir da. Also ich habe Ewigkeit nicht mehr gegessen. Ja, warum es auch immer Bounty heißt. Auf Platz zwei. Oder
weil die Leute gemeutert haben, als sie das erste Mal das...
Kann sein. Ja. Der Magen meutert. Also auf Platz zwei habe ich den ewigen Klassiker, Snickers.
Auf der zwei allerdings
mit... Also als zweites Snickers.
Ja, und ich tue es auf die zwei. Und das... unter der Maßgabe, dass wenn die Temperatur über 10 Grad steigt, müsste es ins Grundgesetz aufgenommen werden, dass Snickers dann ins Kühlregal gehört.
Oh ja. Ja, sehr leckeres Eis von Snickers.
Auch sehr gut.
Sehr gut, ja. Ja, als nächstes habe ich den, ich sag mal, schwierigsten Kandidaten, glaube ich, in der Runde, es sei denn, du hast sofort eine Beziehung dazu. Es ist Carazza.
Ah, Carazza. Carazza, ich hatte gehofft auf die Beefy.
Nee.
Carazza ist ein relativ schlimmes Zeugs und auch sehr überteuert. Allerdings nach dem hastigen Genuss eines halben Kasten Oettingers ist es um 23, 30 an der Tanke auf die drei.
Auf die drei. Dann haben wir es. Twix.
Noch ganz kurz noch zurück.
Ja.
Carazza ist mit Sicherheit nicht so toll wie Beefy, aber um Klassen besser als Beefy Roll.
Ja, das ist, geht auch, glaube ich, auch schon in die Richtung Religion. Da gibt es auch Beefy Roll. Also man muss sagen, die Beefy ist erstmal unübertroffen, deshalb, weil man ja diese Plastikhaut noch kauen und lutschen kann. Da hast du ja ewig was von.
Ja.
Bei der Beefy Roll hatte ich immer das Gefühl, ich werde am ehesten satt, wenn es die XXL-Variante ist. Und bei Carazza hast du immer das Problem, wenn du ein weißes Hemd anhast, dass du garantiert schaffst, da die Tomatensauce rauszudrücken. Mm-hmm. Also es ist, aber es ist, gehört dazu.
Aber nochmal ganz
kurz. Also gehörte dazu.
Ja, genau, gehörte dazu, als wir noch jung und schön waren, gab es auf meinem Nachhauseweg aus studentischen Feiereien ein McDonald's auf dem Weg. Das ist, finde ich, dann dann konnte man da schon mal essen. Aber meine absolute Spezialität, es gibt Menschen, die finden das eklig. Ich halte das für weiter für eine großartige kulinarische Erfindung, sich noch ein Cheesy mitzunehmen und den schön auf die Heizung legen. Und da hat man morgens ein warmes Käsebrötchen. Und das sage ich nur deswegen, weil das ist dann fast schon Carazza.
Das stimmt. Ich kann nichts Schlimmes daran finden.
Ja, ja.
Aber bei Carazza sind keine Zwiebeln drin.
Ja, ja. Nur ganz kurz zum Beefy Roll. Beefy Roll vegan, vegetarisch.
Ja, du musst mit der Zeit gehen, sonst gehst du mit der Zeit. Ne?
Da würde ich lieber gehen.
Also, ich werf gerade mal das Internet an. Also, du kannst... So viel zum Thema überteuert. Beefy Roll XXL Salami Snack im Teigmantel. 24 mal 70 Gramm. Kannst du für 29,20 Euro kaufen. Für einen Stückpreis von 1,22 und es kommt in einer schicken Verpackung. Einem schicken Karton.
Finde ich gut. Wichtiger Bestandteil des Tracker-Frühstücks. Alles, was man mit einer Hand essen kann.
Das ist 24 mal 70. Das ist nächstes Jahr dein Adventskalender, Hinrich. Den schenke ich dir.
Ja, das ist gut. Dann muss ich nicht den Bierkalender austrinken.
Hohes Fest. Ja, ein Beefy Roll Kalender.
Und du kennst mich. Ich bin auch am 16. Tag überrascht, was drin ist.
Ja, vielleicht ist heute was anderes drin. Ja, also als nächstes hätten wir das Twix.
Ja, ich habe noch die vier offen, ne?
Ja.
Ich spekuliere wieder, dass die 1 geil wird. Es geht auf die 4.
Okay. Auf Nummer 1 muss dann die Packung Knickknacks.
Ah ja, die hat es aber auch verdient.
Oder?
Ja, ja, ja.
Auch die großen ruhig, ne? Ich finde die kleinen. Ja,
auch in 40.
Ja, gerne. Aber scharf ist manchmal ganz schön übel.
Nee, ist gut. Ist gut. Absolut.
Ja, bist du zufrieden mit deinem Ranking?
Sehr, 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 sehr.
Sehr gut, wunderbar.
Alles richtig die gemacht. Und, die 5 nehme ich mit, wenn ich das nächste Mal Abend esse mit Fritze Merz.
Ja, ich wurde getriggert, weil mir wurde gespiegelt, sagt man ja also in der Beziehung auch hier, dass wenn ich ein gewisse Autoreisen mache, die ab 3 Stunden sind, sehe mein Auto danach gewiss aus. Also es gäbe einen gewissen Look in dem Auto. Zum Beispiel würden diverse Rückstände von Getränken und Snacks rumliegen. Und da habe ich gedacht, ja, müssen wir mal gucken, was das eigentlich so ist. Und ich habe jetzt richtig Bock auf Karatza, weil letztes Mal war es das nicht dabei. Ist mir echt zu teuer, ne? Ich stehe davon und sage, nee, das mache ich jetzt nicht. Ja. Dann lieber zu Burger King für 1 Euro mehr ein ganzes Menü.
Das auch. Oder aber eben, wenn man schon an der Tanke ist, sagen, dann nehme ich das Frikabrötchen.
Mhm. Ja. Kann man immer gut machen.
Finde ich auch.
Ja, so. Wunderbar. Ich habe meinen ersten Punkt abgearbeitet vom Fest. Es soll ja hier nicht besinnlich werden.
So, warte, dann konter ich jetzt. Möchtest du es erst besinnlich haben?
Ja.
Gut. Es geht um die Frage des Weihnachtsmanns.
Oh ja.
Woher kommt der Weihnachtsmann? Und wir alle wissen, woher der Weihnachtsmann kommt. Nämlich?
Aus Rovaniemi.
Bitte?
Aus Rovaniemi in Finnland, in Lappland.
Ja.
Nein, der kommt, also wenn man das so richtig, also glaube ich, dass die Firma Coca-Cola sich neben der ikonischen Glasflasche da auch noch was ausgedacht hat, dass, weil die Leute im Sommer ja Cola trinken und müssen es auch im Winter trinken, oder?
Ja, und das ist, um es klar zu sagen, Urban Legend.
Abguck, siehst du wohl.
Also, wir fangen mal ganz vorne an. Also nein, ich mache es kurz. Der Weihnachtsmann ist natürlich überhaupt nichts Christliches. Erstaunlicherweise findet der da nicht statt. Das heißt, wir sind viele Jahrhunderte ohne ausgekommen. Wir hatten das beim letzten Mal, mein kleiner Reisetipp. Es ist der Nikolaus. Also der Bischof aus Myra, der Bischof von Myra aus der heutigen Türkei. Mhm. Und der ist über Umwege ins Holländische gekommen. Also den Nikolaus gibt es immer, das ist ja klar, das ist ein ganz normaler Heiliger. Aber die Idee, dass man den Kindern, weil das eben die Legende ist, dass er den Kindern Sachen geschenkt hat, hat man das zum Fest gemacht, um Kinder zu beschenken. Nämlich Sinterklaas.
Ach, dann wär's denn der Schwarte Piet bei denen nochmal.
Genau, und der Sinterklaas hat eben einen Bestrafer dabei, das ist der Schwarte Piet. Den wir in Deutschland Knecht Ruprecht nennen.
Und die Simpsons ihren Hund.
Genau. So, und da geht es schlichtweg darum, dass man dem, was auch echt voll irre ist, da hat man das Fest des Beschenkens der Kinder, aber wollte es sich nicht nehmen lassen, dann noch eine Hintertür offen zu haben, dass man denen nochmal anständig den Hintern versohlen kann.
So.
Ne? So, und das war eben Sinterklaas und das ist über Neu-Amsterdam, was eben
New York
ist, und dann über holländische Einwanderer in die USA gekommen. Und dort fanden es aber die vor allen Dingen englischen, sehr strenggläubigen Protestanten nicht gut, dass es das Fest, was sie dann ins Englische übersetzt haben, Santa Claus, ne? Dass dann eben die Geschenke an Santa Claus ist und haben es dann eben auf das Weihnachtsfest verschoben. Oh. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer bringt die Geschenke, wenn es nicht der Nikolaus ist? Also der ist ja nicht doof und lässt sie am 6. liegen und am 24. werden sie gefunden. Also musst du natürlich das switchen. Mhm. Und in Holland ist es übrigens bis heute so, das hat mir mal ein Holländer erzählt, das fand ich total interessant. Also ich weiß, dass in Holland Weihnachten, also die Geschenke am Sinterklaas gebracht und nicht an Weihnachten. Weihnachten ist ein Fest ohne Geschenke.
Aber, ganz schön.
Ja, aber, und das hat mir ein Holländer erzählt, die kommen die ganze Zeit, geraten die immer mehr unter Druck, dass es auf mich im 20. wechselt, weil die natürlich Teil von internationalen Vermarktungsketten sind. Und die fangen internationale Konzerne fangen nicht an, für Holland eine Ausnahme zu machen. Mhm. Und deren Marketingkampagnen sind halt auf den 24. ausgelegt und deswegen gibt es halt ein Problem.
Okay. Was machen die jetzt? Noch standhalten.
Mal so und was eben auch, das erzählte er mir, was richtig scheiße ist, eigentlich erwarten holländische Kinder 2-mal Geschenke.
Ja. Naja.
So, aber jetzt ist ja immer noch nicht geklärt, wo der Weihnachtsmann herkommt.
Mhm.
Weil, also das ist der Ursprung, Santa Claus. Und dann haben wir eben die Geschichte, dass wir jetzt irgendwie die Figur brauchen. Und dazu gibt es eine wirklich, und das finde ich das wirklich Interessante, nämlich am Ende des 19. Jahrhunderts gab es natürlich ganz viele verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, und eine davon, Harper's Weekly, hatte ganz viele Illustrationen dabei, und diese Illustrationen waren vor allen Dingen Holzschnitte, die dann gedruckt wurden. Und diese Holzschnitte bei Harper's Weekly, einer Zeitschrift, einer sehr populären Zeitschrift aus New York, war der in Deutschland geborene Karikaturist Thomas Nast oder auch Thomas Nast. Und Thomas Nast ist ein Mensch, der in den USA wahnsinnig berühmt ist. Das ist einer der Urväter der Karikaturen, so ein bisschen wie bei uns Wilhelm Busch mit Max und Moritz. Aber er war vor allen Dingen auch politisch unterwegs. Und er war, Fotos gab es nicht, er musste die Berichte illustrieren. So machte der beispielsweise während des Sezessionskriegs, machte der Schlachtengemälde sozusagen, die dann daneben waren.
Wie der Bildzeichner ein paar Jahrzehnte später.
Genau. Und er hatte, und das ist die Geschichte, 1862, eine Abgabefrist, und er musste ganz schnell etwas machen. Wir waren mitten im Bürgerkrieg. Und der amerikanische Präsident, Abraham Lincoln, bat ihn doch, etwas besonders Weihnachtliches zu machen. Und er hatte einfach keine Idee. Also ein Präsident, der in die Berichterstattung eingreift, das ist ja ein bisschen wie heute. Ne?
Ja.
Und er machte ein Bild am 3. Januar 1863, Bescherung bei den Soldaten. Und das ist eben ein Holzschnitt. Und da taucht zum ersten Mal eine bemützte Figur auf, die den Soldaten Geschenke verbringt. Und das ist der Urweihnachtsmann. Und anschließend hat er dann wesentlich später, 1881, Merry Old Santa Claus, ein Holzschnitt gemacht. Und der hat dann alle Attribute, die wir kennen, mit dem weißen Bart und einer Mütze und ähnliches.
Tja, beweist mal wieder, dass das Militär für jeden Fortschritt der Zivilisation zuständig ist. So. Das sind immer die Ersten.
Ja, aber nur mal so, dieser Mensch irgendwo aus der Pfalz dahin ausgewandert, in Landau geboren, der ist, wie gesagt, in den USA ein wahnsinnig berühmter. Denn er hat ganz viele politische Karikaturen gemacht über Kolonialismus und so weiter, hat sich mit einem sehr korrupten New Yorker Politiker, William Tweeds, lange auseinandergesetzt. Der Nast ist nachher tragisch gestorben, weil er andere Sachen versucht hat, sich da selbstständig zu machen. Es hat nicht geklappt, ist im Armenhaus gestorben. Aber er hat unter anderem Logos der beiden großen Parteien entweder entworfen oder so weiterentwickelt, wie wir sie heute kennen.
Elefant und was ist das andere? Bär?
Nee, ein Esel.
Nee. Esel. Ja.
Ja. Und dieser Thomas Nast ist eben dann der Schöpfer des Weihnachtsmanns, Santa Claus, wie wir ihn eben kennen. Und auf diese Geschichte, als das dann populärer wurde, auf diese Geschichte ist dann Coca-Cola aufgesprungen und hat dann wesentlich später ein Mensch namens Haddon Sundblomes hat dann diese Figur übernommen, hat ihn wärmer, menschlicher, freundlicher und so weiter gezeigt und hat ihn dann für die Kampagne genutzt. Das heißt, wirklich weltweit berühmt geworden ist es dann eben schon über Coca-Cola. Aber weder die Idee noch die ersten Umsetzungen sind von Coca-Cola.
Also eigentlich nur eine, wie so häufig, eine mal eben hingerotzte Idee.
Ja, genau. Naja, und Holzschnitt ist natürlich auch schwarz-weiß. Und damit ist die rot-weiße Farbgebung dann schon Coca-Cola.
Oh ja.
Cool. Weil also, es auch ungewöhnlich ist. An sich wäre es blau und weiß und so in alten Darstellungen ist das so.
Ja.
Und das ist Tatsache dann nicht so Coca-Cola gekommen.
Und warum ist das immer ein alter, dicker Mann?
Ich glaube, weil es Gemütlichkeit und Freundlichkeit aus hat. Also der
aber
erste,
auch schräg, ne?
Ja,
aber also der Gedanke ist echt schräg. Also ein alter Mann, den niemand kennt, so ein verhuschter Typ, ja, mit so einem komischen Anzug an, kommt einmal im Jahr ins Haus und alle freuen sich drüber. Dass
ja, das ist das eine, aber das, was mich immer dabei, und deswegen haben wir das ehrlich gesagt mit unseren Kindern auch nie gemacht, das ist ja die Frage, was ist deine Legitimation? Also wenn du das über einen Bischof machst, dann kannst du ja sagen, irgendwie eine reiche Person, ein Würdenträger, und dann hast du eben dieses von oben herab Machtgefälle, sonst irgendwie, ne, ich beschenke. Okay, aber wenn das weg ist, dann ist ja die Frage, warum macht der das? Und deswegen haben wir das auch mit unseren Kindern nicht gemacht, denn wenn der das macht, dann muss mir jemand noch mal erklären, warum die Kinder uns Erwachsenen Geschenke machen sollen. Denn ja, ich verschenke ja nichts, das macht ja der Weihnachtsmann.
Ja, jetzt werden wir stürmische Post bekommen aus Himmelpforten und Himmelstür, wo die armen Menschen, die da ganz viel Post bekommen, die beantworten dann sagen, Mensch, so kann man das ja auch nicht sehen. Jetzt kommt der hier mit Logik. Naja, ich war mal in Rovaniemi,
ja,
in diesem nordfinnischen Dorf, wo der Weihnachtsmann wohnen soll. Das erinnere ich noch, aber hauptsächlich, weil man dort auf großen Schneeschlitten fahren konnte, so motorisierten Schneeschlitten, das war das Geile an der Reise. Ja, ich weiß doch gar nicht, wie das da dazu gekommen ist. Ja, ist schon ein bisschen schräg. Ich bin auch relativ sicher, dass die hier ansässigen Geschenkeempfänger sich auf, also dass sich die Frage gar nicht stellen. Also bei dem einen eh nicht, der andere sei ja langweilig und bei dem anderen ist es, glaube ich, so, mir egal, woher Geschenke kommen, der ist da eher pragmatisch. Aber okay, dass das, glaube ich, mit dieser strafenden, also so ein bisschen schwarze Pädagogik da reinkommt, vielleicht darf man das nicht ganz ausklammern, dass das vielleicht dieses Gut-Böse und sei bloß artig und so, keine Ahnung.
Ja. Naja. Ja. Naja, und der Swarte Piet, das ist ja, wir machen das fast nicht auf, aber das ist ja, da kannst du die Uhr nachstellen, wann, ne, das in Holland wieder, ach, hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch, ne, dass da wieder der große Shitstorm losgeht. Zu Recht, also ist alles Blödsinn. Ja, aber ja, ich wollte nur einmal Herrn Nast hier, Thomas Nast, einführen. Der lohnt wirklich ein bisschen nachzulesen, weil der großartige Karikaturen gemacht hat, erstens, und zweitens, weil der wirklich wegweisend für das Genre ist. Wahrscheinlich genau wie Wilhelm Busch, und das wird es an anderer Stelle auch noch geben, aber einer der absoluten Wegbereiter von Comics bis zu Graphic Novels, alles.
Uli Stein gefällt das.
Uli Stein gefällt das, bestimmt.
Cool. Landau in der Pfalz.
Genau.
Die werden da auch ein bisschen was um ihn herum machen, wenn ich das richtig bei einer Schnellrecherche gesehen habe.
Ganz witzig. Die Amerikaner, wie gesagt, feiern das. Und es gibt in der Nähe von Landau, gab es einen großen Stützpunkt der US-Streitkräfte im Kalten Krieg. Und den haben die Thomas Nast, weiß ich was, genannt.
Naja, witzig. Okay. Nach einem. Wo ist denn das da? Ach du Schande, das ist ja wirklich im Nichts.
Ja, deswegen ist er ja auch ausgewandert. Ui. Der ist ja nicht wegen Reichtum in die USA gegangen.
Nee, und auch nicht wegen. Okay. Hambacher Schloss ist nicht weit.
Ja, klar.
Kannst rüberwerfen. Ja, okay.
Jetzt da rein.
Pelzer, der Palz.
Ja, und das war meine. Ich habe noch zwei kleinere Geschichten. Was hast du denn
noch so schön? Ja, aber wenn wir schon in den USA sind, lass mich doch mal einen Trommelpeter einschieben.
Hey, Trommelpeter, gib mir mal einen A-Moll bitte. Nochmal bitte. Das ist er.
Oh, das ist schön. Let's send you down to war.
Die hörten gerade die Klänge vom Creedence Clearwater Revival mit ihrem Hit Fortunate Son.
Mhm.
Und der ist ja wie wir gerade ja gehört haben, ein wenig treibend, ein wenig wütend. Wobei ich das mit dem Wütend gar nicht so unbedingt raushöre. Es ist ja aber schon geschrien eher, ne, das ganze Lied. Und Fortunate Son ist ja jetzt so im Übersetzten, heißt das ja glücklicher Sohn oder also Glückspilzsohn,
genau,
oder sowas.
Genau, beglückter Sohn, ja, ja.
Hm. Beglückter Sohn, bevorteilter Sohn. Und das ist das, worum es in dem Song geht. Wir haben nämlich hier kein Antikriegslied bezogen auf den Vietnamkrieg. Also es geht gar nicht um den Krieg selber, wie doof der ist, sondern es geht darum, um die Ungleichbehandlung von einzuziehenden Soldatinnen und also den künftigen Soldatinnen und Soldaten, weil mit den richtigen Beziehungen konnte man wohl dem entgehen. Und der Sänger, wie heißt der, George, ne? Nee, John Fogerty, hat dieses Lied wohl in 20 Minuten geschrieben, weil es den Bericht gab, dass der Enkel von Präsident Eisenhower, David Eisenhower, und der, also das wäre der Schwiegersohn von Richard Nixon, oder war der Schwiegersohn von Richard Nixon, ausgenommen wurde von der Musterung und vom Einziehen für eben genau diesen Krieg. Und ich habe das Lied echt schon oft gehört, aber den Text habe ich mir noch nicht so oft reingetan. Und es gibt halt wirklich, also jetzt fällt es relativ einfach, dass sich nochmal anzuhören. Also im Titel geht es ja, it ain't me, it ain't no senator's son. Mhm. Also ich bin's nicht, ich bin kein Senatorensohn. Und im nächsten geht es dann, it ain't me, it ain't no millionaire's son. Also da geht es dann um das Thema frei kaufen. Some folks are born silver spoon in hand. Also manche sind mit dem silbernen Löffel in der Hand geboren. Aber wenn der, but when the taxman come to the door, also wenn der Steuerzahler zur Tür kommt, dann machen sie die Tür nicht auf. So geht der Text ganz durch. Finde ich interessant, finde ich spannend, dass es eben kein Antikriegslied ist, sondern eben ein Anti-Umgangslied sozusagen. Nur weil du Leute kennst, musst du nicht dich da in Vietnam irgendwie abschießen lassen von den Vietcong. Wenn man das Lied ist super, das Lied ist ja auch wirklich kraftvoll. Und man kann sich vorstellen, wie dann Menschen waren, wenn es darum ging, der muss nicht, weil er eben die richtigen Leute kennt. Fast so wie ein Losverfahren, nur unfair.
Ja, also ich weiß gar nicht, in welchem Film ist das, in Platoon oder so. Also auf jeden Fall in einem der ganz großen Vietnam-Filme geht es auch darum, dass vor allem die arme schwarze Bevölkerung weit überproportional gezogen wurde. Und das ist ja, wenn ich mich recht erinnere, auch die Begründung von Cassius Clay, dann später Muhammad Ali, der ja nicht zur Armee gegangen ist, im Gegensatz zu Elvis. Und der ja gesagt hat als Begründung, ich habe keinen Krieg mit den Vietnamesen. Ich kenne keinen Vietnamesen, ich bin nicht im Krieg mit Vietnamesen. Und das ist seine Begründung. Das ist natürlich... Da steht er natürlich hinter, dass man, da kämpfen Leute einen Krieg, der nicht der ihre ist, und wer das Geld hat, muss nicht hin. Das war immer der Vorwurf an Donald Trump, ne? Der, obwohl er ja in West Point war, dann, als es zum Schwur kam, sich in irgendeine lustige Heimatbrigade hat versetzen lassen, weil Fatih das bezahlt hat.
Aber ich glaube, das ist ihm jetzt auch egal. Ja, aber das darum geht's, ne?
Und sehr spannend. Also höre ich auch nochmal mit anderen. Ich hatte das irgendwie im Kopf, dass das ein Antikriegslied ist. Aber es gibt ja so Lieder, die einfach auch durch Filme und Ähnliches, weil das immer die gleiche Musik ist, die ja, ne, also Vietnam ist Painted Black oder so etwas, ne? Also wenn ich Painted Black höre, sehe ich irgendwelche Vietnam-Du.
Ja.
Das ist schon irgendwie die Zeit. Aber ja, okay, ja. Spannend. Ja. Sehr spannend.
Genau.
Herr Fogerty.
Ja, der war wohl da sauer. Naja, und dann heißt es ja immer, das hat er in 20 Minuten runtergeschrieben, das weiß man ja immer nicht. Aber kann ja sein, wenn er da gerade im Brass war, geht ja sowas relativ flott.
Ja.
Man erzählt sich ja auch, dass...
Nee, mach mal.
Dass ich hier bei Stairway to Heaven, also Come Jimmy Page mit dem mit der Gitarre um die Ecke, hat das vorgezupft und innerhalb von, also dabei, während er das spielte, entstand der Text beim einmal durchspielen. So gibt es ja dann so magische Momente.
Glaube ich alles. Kenne ich ja auch von mir, dass ich dann irgendwie diese Idee sonst irgendwie nicht magisch, nicht Welterfolg, aber so nur anschließend setzt du dich ja hin und schraubst und feilst und sonst irgendwas. Also dann ist der Prozess halt ein anderer. Aber zum Schluss werden sie länger als 20 Minuten an dem Stück geschraubt haben.
Ja, allein Drogen holen zwischendurch.
Zum Beispiel.
Da geht ja auch Zeit ins Land.
Wobei es da ganz viel Lieferservice gibt.
Oh ja, ja, ja. Du hast noch zwei kleine.
Ich hätte noch, ja, jetzt ist die Frage, möchtest du wirklich noch meine drei kleinen und oder, ach komm.
Warum denn nicht?
Okay, dann gibt es jetzt die drei kleinen. Ja, ich habe heute, ich habe mir überlegt, ich bin monothematisch. Und zwar habe ich dir drei Streiks mitgebracht.
Streiks?
Ja.
Oh, ja, der Mantau.
Ja. Der erste Streik, da hören wir ganz kurz eine Melodie. Was wir gehört haben, ist eine wundersame Sprache, die mit nicht so wahnsinnig vielen Sprachen dieser Welt verwandt ist. Und zwar ist das Isländisch. Hast du schon einmal von dem Langen Freitag gehört?
Der Lange Freitag, nein.
Der Lange Freitag ist ein Tag, 1975, an dem die isländischen Frauen gestreikt haben.
Ach doch, habe ich. Die haben die Hausarbeit eingestellt, ne?
Die haben jede Arbeit eingestellt.
Alles eingestellt, ja, ja.
Die haben alles eingestellt, und zwar, weil schon seit 1915 in der isländischen Verfassung die Geschlechtergleichheit drin stand und auch das Wahlrecht. Allerdings war bis 1975 gerade mal 5% aller Parlamentsmitglieder waren Frauen. Und auch ansonsten hatten die ein Lohngefälle von so ungefähr 60%.
Mhm.
Und das machte die Frauen in Island unfroh und sie beschlossen, mal einen Tag, denn, das muss man dazu sagen, das, was wir heute Care-Arbeit nennen, die blieb außerdem bei den Frauen hängen. Das heißt, die hatten schlichtweg eine Doppelbelastung. Und die Männer waren genauso unemanzipiert wie in Deutschland. Und deswegen haben die Frauen gesagt, jetzt stellen wir mal einfach die Arbeit ein. Die Gewerkschaftsverbände haben gesagt, da machen wir mit. Und Tatsache haben dann am 24. Oktober 75 90% aller Frauen ihre Arbeit eingestellt. Sind einfach mal, haben nicht gearbeitet, sondern sind demonstrieren gegangen. 20.000 haben in Reykjavik demonstriert. 20.000 wäre auf Deutschland übersetzt 8,5 Millionen, die auf einem Haufen stehen. Das war also ganz eindrucksvoll und da kam eben dieses wunderbare Lied her.
Das ging in Deutschland ja gar nicht. Wie sollen die da hinkommen? Mit der Bahn?
Ja, eine Streikwoche. Und es gibt dann ganz lustige Sachen, weil also dadurch fiel alles aus. Also Schulen, in den Büros wurde, ist ja klar, ne? Wenn immer die entscheidenden Stellen nicht besetzt sind, aber auch Krankenhäuser, aber vor allen Dingen auch Supermärkte und Restaurants. Das heißt, die Männer, die dann ihre Kinder zu versorgen hatten, hatten schlichtweg nicht zu essen. Also Essen war da, aber sie konnten es nicht zubereiten. Und ein kleiner lustiger Nebeneffekt ist, dass auf ganz Island die Hotdogs ausverkauft waren, weil es das Einzige war, was Männer konnten. Ja, das war 1975 und 1980 haben sie dann mit, ich versuche es gar nicht erst richtig auszusprechen, Vingis Finnboga Dottir zur ersten Präsidentin gewählt, war die erste weltweit. Und Tatsache ist es bis heute so, dass der sogenannte Gender Gap, also die finanzielle, die Lohnungleichheit heutzutage auf Island so gering ist wie nirgendwo. Und das aktuelle Kabinett Islands besteht ausschließlich aus Frauen.
Da müssen die Männer sich mal zum Streik verabreden, ne?
Ja.
So geht das ja auch nicht.
Ja, aber also es gibt eine lustige Dokumentation, da werden vor allem die Männer befragt. Und diese Männer haben irgendwie das Gefühl, dass es okay ist, also dass das irgendwie sein muss. Aber sie sind komplett aufgeschmissen. Sie haben einfach, sie wissen einfach nicht, wie es geht. Und das ist natürlich 75 Jahre schon ein bisschen was her, aber was sich da wirklich getan hat in der Zwischenzeit, ist ja schon ganz schön.
Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich gucke auch auf Karatza und Hotdogs.
Genau, Karatza und Hotdogs. Das ist mein erster kleiner Streik. Der zweite, den finde ich auch sehr schön. Und zwar hat er sich etwas später zugetragen, nämlich 1979. Und diesmal sind wir im schönen Schweden. Es geht um Homosexualität. Homosexualität war in Schweden seit 1944 legal. Aber er stand immer noch im Verzeichnis der Krankheiten. Das heißt, Homosexualität war in Schweden bis 1979, darüber reden wir gerade, eine Krankheit. Und Tatsache stand das auch international immer noch in den Büchern. Dazu gibt es einen Code, den sogenannten ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Das ist also eine weltweite Geschichte. Wir kennen das von unseren gelben Zetteln. Da stehen ja keine Krankheiten mehr drauf, sondern da stehen so Kürzel drauf. Und da stand eben in dem ICD, der natürlich dann auch für Schweden galt, Homosexualität immer noch als Krankheit. Und das wollten Menschen, dass das nicht mehr so ist. Und da haben sich am 29. August 1979 haben sich alle Menschen, die sich daran beteiligt haben, sehr, sehr viele Homosexuelle, aber auch sehr viele, die solidarisch waren, haben sich krank gemeldet. Und haben gesagt, es tut uns wahnsinnig leid, ich kann heute nicht kommen, ich fühle mich ein bisschen schwul.
So wie Gianni Infantino.
Oh, so wie Gianni Infantino. So, und mit diesem kleinen Streik haben sie es dann geschafft, dass Homosexualität ein Jahr später aus der Liste der psychischen Krankheiten rausgestrichen wurde.
Es ist schwer zu glauben, ja.
Nur ganz kurz, ICD ist eben von der WHO und die Homosexualität ist als ICD-Klassifikation 1990 weltweit gestrichen worden.
Oh, ist aber auch erst 35 Jahre her.
Ja, so, das war mein zweiter kleiner Streik. Der dritte, den ich habe, ist der Generalstreik, der letzte Generalstreik, den wir in Deutschland hatten. Jetzt wird es ganz kurz juristisch. Mal gucken, ob ich irgendwo einen Juristen bekomme. Den Streik 1948, Generalstreik.
1948?
Und jetzt ist die Frage, warum gab es nach 1948 kein Generalstreik? Also erstmal, was ist ein Generalstreik?
Dass alle das machen dürfen, dass alle ihre Arbeit niederlegen dürfen. Und um die zweite Frage zu beantworten, glaube ich, dass danach wahrscheinlich in irgendwelchen Arbeitsbeamtenregelungen festgelegt wurde, dass gewisse Personengruppen, Berufsgruppen nicht mehr streiken dürfen. Wahrscheinlich kritische Infrastruktur, Beamte, sowas in die Richtung.
Geht noch viel weiter. Also der Generalstreik ist vollkommen richtig, ist natürlich ein Streik, an dem alle streiken. Und wenn alle streiken, dann kann es sich nicht um eine arbeitsrechtliche Verhandlung handeln. Logisch. Denn wenn wir über einen Tarif reden, der bei der Transportgewerkschaft ist, müsste es ja mit dem Teufel zugehen, wenn die Metaller und die Dienstleistungen und die öffentlichen Bediensteten und bla 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 zur gleichen Zeit Tarifverhandlungen haben.
Ja. Weil wie sollen sie da auch wieder hinkommen? Mit der Bahn geht's nicht, die streiken ja auch.
So. Also, das heißt, bei einem Generalstreik, und damit sind wir bei der Antwort, bei dem Generalstreik ein Mittel, vor allen Dingen in der Weimarer Republik, beim Generalstreik handelt es sich um einen politischen Streik. Man will eine politische Forderung und keine Arbeitsforderung durchsetzen, keine Lohnforderung, kein nicht mehr Urlaubsgeld oder ähnliches.
Ja. Und ein politisch. Mit der 4-Stunden-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand in Deutschland nicht erhalten können.
Ganz herzlichen Dank. Darauf ein Karatzer.
Kein Problem.
So, und das heißt, 48 war das, im Grundgesetz ist anschließend, im Zuge des Grundgesetzes ist anschließend dann der Generalstreik, das heißt der politische Streik in Deutschland verboten worden.
Und warum wurde 48 generell gestreikt?
Und das ist eben das Spannende. Und daran sieht man eben, dass es ein wirklich politischer Streik war. Ludwig Erhard wollte die Marktwirtschaft einführen. Und zwar mit allem, was dazugehört. Die wirklich reine Marktwirtschaft, anders gesagt Kapitalismus. Und die Gewerkschaften hatten, vor allen Dingen natürlich also über den DGB, hatten dann die Forderung, dass wir eine Demokratisierung der Wirtschaft brauchen. Das heißt, den sogenannten dritten Weg. Also das, was wir die Arbeitnehmermitbestimmung nennen. Dass die Gewerkschaften Tarifparteien werden, dass es Betriebsräte gibt, dass wir ein anständiges Betriebsverfassungsgesetz haben und der ganze andere kommunistische Scheiß.
Mhm.
Und das ist 1948 dann durchgesetzt worden. Das heißt, mit dem Generalstreik ist es zur Einführung der sozialen Marktwirtschaft gekommen. Und die soziale Marktwirtschaft ist dann, als Gegensatz zur freien Marktwirtschaft, ist dann wiederum als gesellschafts- und wirtschaftspolitisches Leitbild über die CDU dann in die Gesellschaft reingetragen worden. Und das erstens, die CDU hat einen starken Arbeitnehmerflügel. Das ist das Erste. Gab es große christliche Gewerkschaften. In dem sogenannten Ahlener Programm stand das auch schon drin, das den Kapitalismus ablehnte. Also damit meinen wir Manchester Kapitalismus. Und das war ein politischer Kampfbegriff, die soziale Marktwirtschaft, der sich durchgesetzt hat gegen das Schlagwort, das die SPD viel lieber propagiert hätte.
Bolschewismus.
Nee, das sind die anderen. Aber fast so, nämlich den demokratischen Sozialismus.
Nee. Da würde ich aber auch sagen, dass das marketingmäßig, das andere hört sich besser an.
Ja. Und das war eben
der demokratische Sozialismus?
Ja.
Na gut.
Ich habe später auch mal eine Partei, die nannte sich Partei des demokratischen Sozialismus. Hörte ich.
Ja, und es gibt auch eine Partei, die heißt der Dritte Weg, den hattest du ja eben auch angesprochen. Aber die machen andere Sachen.
Ja, aber das ist natürlich eigentlich mit dem Dritten Weg gemeint, dass man sagt, wir sind nicht Kommunisten und wir sind auch keine Kapitalisten, sondern wir sind eine solidarische Marktwirtschaft. Und das nennt sich eben soziale Marktwirtschaft.
Ja, aber beim Dritten Weg, die sind ja keine Demokraten,
nein.
Die sind ja keine Sozialisten, das sind ja
nein, aber
Nazis.
Ja, nein, ganz klar. Nein, aber darum geht es bei dem Begriff und die haben ihn schlichtweg gekapert.
Ja, Schweine.
So, und deswegen.
Alle abholen.
Und deswegen gab es 48 den letzten Generalstreik in Deutschland.
Ja, okay, gut. Ich finde das ja auch gar nicht so schlecht, weil französische Verhältnisse sind allgemein abzulehnen. Aber die trotzdem sind es ja einzelnen Berufsgruppen und auch Berufsständen der Streik untersagt.
Ja, das ist klar. Da gibt es auch schlimme Beispiele zu. In Kanada gab es beispielsweise mal einen Polizeistreik, auch noch mit Ansage. Das hat dann zu erstaunlichen Ergebnissen geführt.
Komisch, ich hätte keine gute Idee, ja, was man da machen könnte.
Nein, aber wir haben natürlich noch etwas anderes gemacht, was wir in England beispielsweise nicht haben. Wir haben unsere Spartengewerkschaften Und diese Spartengewerkschaften bedeutet schlichtweg, dass wenn du in einem metallverarbeitenden Betrieb arbeitest, um mal was Einfaches zu sagen, dann bist du in der IGM oder auch nicht. Aber du kannst nicht sagen, weil ich Elektriker in einem Stahlwerk bin, bin ich in der Elektrikergewerkschaft. Das ist die Einheitsgewerkschaft. Und damit haben wir den sogenannten Betriebsfrieden gewahrt. Das heißt, entweder wird der Betrieb bestreikt oder nicht, was du eben nicht kannst. Und das haben wir beispielsweise in England. Dass du mit ganz wenigen Leuten ein ganzes Land lahmlegen kannst. Ein bisschen machen wir das gerade bei den Lokführern. Oder bei der Pilotenvereinigung Cockpit.
Das ist auch mit Bindestrich, ne? Pilotenvereinigung Cockpit. Also das ist, oder ein Wort, das wird ja auch immer so genannt. Das ist wie Bahnchef.
Das ist richtig. Ja.
Lassen wir mal so stehen.
Ja, und das waren meine Streiks.
Ja. Ja, ja, wenn man in so einen Streik mal reingerät, dann, ja, das ist ja schon auch ein, also jetzt mal, ohne zu sehr politisch da reinzugehen, ist natürlich das Streiken bei, ich sag mal, Dienstleistungsunternehmen, finde ich, etwas anders zu bewerten als ein Streik in einem produzierenden Unternehmen zum Beispiel.
Ja, ja, alles richtig. Gab auch wieder Herr Dobrindt, der hat gerade mitgeteilt, dass Streiks unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beschädigen. Da kann ich nur sagen, Herr Dobrindt, ich freue mich sehr, dass Sie das Prinzip verstanden haben.
Naja, genau. An der Aussage ist ja erstmal nichts falsch.
Ja, so, da muss man einfach sagen.
Da muss man auch schon mal dankbar sein bei Herrn Dobrindt. Das ist erstmal nichts falsch.
So, das ist, ich bin grundsätzlich, es gibt angemessene und unangemessene Streiks und es gibt berechtigte und unberechtigte Streiks, aber das entscheiden ganz zum Schluss, ehrlich gesagt, die Streikenden. Ich finde es immer total schwierig, wenn dann jemand kommt und sagt, aber das muss das wirklich zur Reisezeit sein? Muss das wirklich zu Weihnachten sein? Muss Amazon wirklich das Verteilzentrum zur Weihnachtszeit streiken? Dazu kann ich mir nur sagen, ja, am besten schon, weil in den Ferien, wenn keiner bestellt.
Ja, ja, das ist immer das mit dem Ast und der Segel, ne? Also auf welcher Seite. Also dafür stecke ich da nicht genug drin, habe auch nie im Verdacht gestanden, gewerkschaftsrechtlich abgesichert arbeiten zu müssen. Halte Gewerkschaften durchaus für mit ihren Errungenschaften für großartig, aber genau das sind ja die Sachen, die dann komisch aufkommen. Und gerade in einer Mediendiktatur, in der wir uns befinden, ist das halt ein gefundenes Fressen.
Ja, genau.
Ist halt einfach draufzuhauen, zu sagen, ja, siehst du, guck an, Anfang Sommerferien, die Pilotenvereinigung Cockpit in einem Wort streikt. Ja klar, hätten sie ja nicht die 2 Wochen vorher machen können. Da muss ich auch sagen, worum geht's denn? Ne? Ist das Politik machen oder ist das ein Punkt machen? Ist es erpressen? Ne? Das ist das geht andersrum genauso.
Das ist das Prinzip also vom Streik, zu erpressen.
Genau, es geht andersrum. Genau, Sie fragen, ob das so richtig ist. Andersrum kann man auch sagen, ein Arbeitgeber, der nicht einen Missstand abschafft, nutzt seine Macht auch unlaute aus. Also es ist eine Errungenschaft und wir haben es ja alle bis hierhin geschafft. Also von daher ist das schon was Feines.
Ja.
Aber dass man nicht generell ein Land lahmlegen kann, weil da wirst du immer wieder so 200, 300, 400 Leute haben, die da die Stimmungsmacher sind und die kriegen ein Machtinstrument in die Hand, was absolut unverhältnismäßig
ist. Und da
hat Herr Dobrindt dann absolut recht, dass das nun wirklich sehr, sehr volkswirtschaftlich schädlich
ist. Ja, das ist es. Aber vor allem ist es betriebswirtschaftlich schädlich und genau darum geht es. Aber ich sehe das natürlich, also die Einheitsgewerkschaft und die Spartengewerkschaft, also da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, ob jemand eine solidarische Aktion durch einen Streik, eine Forderung, die allgemeinberechtigt ist, durchsetzt, wie im öffentlichen Dienst oder ähnliches, ob ich das nun schön finde oder nicht, aber da geht es um Solidarität, oder ob ich aufgrund meiner Monopolstellung, wie zum Beispiel bei den Lokführern und bei Cockpit, ob ich dort dann andere mit einspanne, die damit nichts zu tun haben. Und sowohl die Lokführer als auch die Piloten, wenn die sich in einer anständigen Einheitsgewerkschaft Verdi oder ähnliches wiederfinden würden, würden die Forderungen anders aussehen. Aber sie haben eben einen Hebel über eine singuläre Stellung gefunden. Und das ist schon ein bisschen was anderes, weil es da nicht um Solidarität geht, sondern da geht es um Einzelinteressen. Und das ist nicht Sinn der Sache.
Ja, und dann haben sie meistens ja auch noch davon einen Vortänzer, auf den sich jeglicher Frust und Hass beziehen kann. Und man hat so leicht das Gefühl, dass bei dem kürzlich, glaube ich, aus dem Amt geschiedenen Lokführermenschen, dass der das ähnlich wie die Luft zum Atmen braucht und genossen hat, gehasst zu werden. Das ist ein bisschen schwierig. Ich würde auch noch
der
mal
einzige kurz, Gewerkschaftsführer, der Mitglied der CDU ist, ne? Nur mal so.
Das ist mir völlig egal, der kommt aus Sachsen, ne?
Ja, das stimmt.
Das zählt nicht. Nein, völlig. Alles gut. Aber was man natürlich auch nicht vergessen darf, wenn jemand rausgeht und sagt, ich hätte gern 11% mehr Lohn und Gehalt, gucken sich alle anderen das ja auch an und sagen, wenn die das kriegen, warum wir nicht? Das ist ja auch das, was man beim DGB durchaus mal sagen muss für den öffentlichen Dienst. Wenn da alle 7, 8, 9% bekommen, ist das ähnlicher die Frage wie mit dem Mindestlohn. Je höher man den setzt, desto breiter streut es, ne? Und das von dem Geld bleibt vielleicht gar nicht so viel über. Das will ich jetzt gar nicht. Trotzdem soll jeder mehr Geld bekommen, weil alles wird ja auch teurer. Nur es wird dann noch teurer, wenn wir alle noch mehr Geld haben. Also es ist in einem Maß zu halten. Also die Verantwortung von so, möchte ich hervorheben, die Verantwortung von Gewerkschaftsverantwortlichen ist sicherlich nicht zu klein.
Absolut, absolut.
Wenn eine Forderung aufgemacht wird. Also das hat echt Tragweite. Aber mittlerweile geht es ja ausschließlich, was wir mal sagen müssen, also es geht ja eigentlich ausschließlich nur noch ums Verdienen. Also viel weniger Stunden können ja manche Branchen gar nicht mehr arbeiten, ohne in Teilzeit zu kommen. Also das ist ja auch, also da, wir reden ja nicht mehr von irgendwelchen Phosphorfabriken, wo den Leuten die Zähne ausgefallen sind oder irgendwer im Schacht da sitzt und sagt, ich hätte gerne auch mal Tageslicht und der Kanarienvogel ist von der Stange gefallen. Also das gibt's ja nun auch nicht mehr.
Na, geht natürlich auch, also es geht nicht darum, wie viel oder nicht immer darum, wie viel Geld ausgezahlt wird. Es geht natürlich auch um andere Dinge. Und da werden wir noch in Zukunft viele lustige Auseinandersetzungen haben. Da geht es um die Frage Wochenarbeitszeit oder Tagesarbeitszeit. Da geht es um Bildschirmtätigkeit, um Homeoffice. Da geht es um und so weiter und so fort. Da wird es in Zukunft noch viele lustige Auseinandersetzungen geben.
Und also ist doch schön, wird nicht langweilig. Ist doch super.
Genau.
Die Welt ist doch nicht fertig.
Nicht das Ende der Geschichte, wie sie uns 89 mitgeteilt haben. Wer hätte das gedacht?
Ich habe noch was anderes gefunden, statt dem Beefy Adventskalender.
Ja.
Es gibt auch den Jack Daniels Cola Adventskalender, wenn du möchtest. Nächstes Jahr mit 24 Dosen. Kostet aber deutlich mehr. Ich bin hier auf einer fantastischen Seite gelangt. Aber wir kriegen da kein Geld für, deswegen werde ich die nicht promoten.
Muss ich die dann alle an einem Tag, wenn ich das, ich kenne das ja, wenn ich wieder zwei Tage vergessen habe und dann orgel ich mir dann, ja, ne?
Ja, morgens vorm Frühstück.
Ja, klar.
Hastig. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dir einen Tipp zuwerfe, wenn du magst.
Ja, ich habe auch einen Tipp und den würde ich dir dann auch zuwerfen. Dann?
Ja, ich habe gar keinen so fröhlichen Tipp. Und der ist gar nicht weit weg, aber ich war da vorhin.
Ja.
Also ich bin vorbeigegangen und es fiel mir auf. Und allgemein bin ich ein großer Fan von den in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren entstandenen Neugestaltungen in der Hamburger Innenstadt. Also ernsthaft, das Bucerius-Forum am Alten Wall ist toll. Ich hatte zu meiner Referendarzeit das Büro gegenüber und mit Baustellenblick und bin jetzt natürlich total begeistert, was da jetzt steht. Aber mein Augenmerk und mein Tipp geht in die Stadthöfe. Die Stadthöfe an, was sind das? Stadthaus Brücke, Ecke Neuer Wall.
Ja.
Ecke Neuer Wall sind die waren von 1814 an immer Polizeistandort bis 1943. Und man kann sich ungefähr vorstellen, was von 1933 bis 1943 da so los war. Da war die Gestapo zu Hause, da waren die Polizeieinheiten zu Hause, aber eben davor auch schon die zentrale Polizeistelle für den norddeutschen Raum. Und erstmal sind die Stadthöfe, man sollte einfach mal reingehen, ein bisschen latschen. Mal rechts mal einen Hof reingehen, links mal einen Hof reingehen, jetzt zur Weihnachtszeit gerade eben mit einem kleinen Weihnachtsmarkt drin. Das sind sehr tolle, aber auch gleichzeitig sehr teure Läden dort zu Hause. Aber da das mal die Gestapo-Zentrale war, gibt es auch von der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte den Geschichtsort Stadthaus. Und da kann man reingehen, da hat man eine kleine Ausstellung, das ist da hatte ich vorhin nicht viel Zeit für, bin ich nicht reingegangen. Ich weiß aber, dass das da ist, aber man konnte von außen ungefähr erahnen, was es ist. Es ist so ein bisschen wie das Braune Haus in München wahrscheinlich, aber eben hier mit Gestapo-Bezug. Wenn man dann aber, und es gibt eine Brücke über den Fleet, eine überbaute Brücke über den Fleet, in der Stadthausbrücke, man kann dort durchgehen, in einem Arkadengang, kann man, wenn man das denn unbedingt möchte, an einer Seitentür auf einen Klingelknopf drücken. Und wenn man das tut, wird diese Tür geöffnet und man kann den Seufzergang besuchen. Man geht dort Treppen runter und das ist ein unterhalb des Straßenniveaus oder sagen wir mal, also unterhalb des Fußgängerüberwegs verlaufender Gang, der dazu diente, ohne dass Menschen das auf der Straße und die Öffentlichkeit mitbekamen, Gefangene vom Gefängnis zu den Verhörräumen zu bringen. Und man kann sich ungefähr vorstellen, wie schön das war. Das ist blöd und das ist mitten in Hamburg und es gibt im Internet unter stadthaus.gedenkstätten-hamburg.de auch noch ein bisschen was zum Nachlesen dazu. Man kann da durchgehen, man kann sich kleine Berichte anhören mit so Hörmuscheln und das mitten in der Stadt, in diesem sonst ein fantastisch hergerichteten Stadthof mit Restaurants drin und so, richtig toll. Man kann da, glaube ich, auch wohnen. Wunderschön gemacht, ist wirklich also kunstvoll, auch mit irgendwelchen Fassaden und den Böden und den Treppenverläufen. So ganz, ganz toll. Aber eben halt hat das leider die kleine Nebengeschichte, dass es die Gestapo-Zentrale war. Ich finde das ganz gut gemacht. Und 1943 im Juli bei der Operation Gomorra ging dieser ganze Gebäudekomplex fast vollständig kaputt. War lange, glaube ich, eher nur die Fassade gehalten. Also ich glaube, die Fassade wurde wieder aufgebaut und wurden Stützen hintergemacht. Da war gar nichts drin. Und jetzt in den letzten Jahren wurde das wieder zu neuem Leben erweckt. Mein Tipp in Hamburg an der Stadthausbrücke am Eingang Neuer Wall, Bleichenbrücke, kann man in die Stadthöfe reingehen, sich dort etwas zu essen holen, sich dort hinsetzen, teure Möbel kaufen und eben den Seufzergang besuchen.
Sehr gut, vielen Dank. Ich kenne diesen Ort natürlich und an diesem Platz, weil ich auch finde, dass er sehr schön gemacht ist und ich eine Zeit lang da regelmäßig vorbeigehen musste und vor allen Dingen dann des Abends mich noch mit Leuten getroffen habe in den gastronomischen Einrichtungen, die da wirklich sehr nett sind. Und diesen Teil der Geschichte kannte ich wirklich überhaupt gar nicht. Insofern wieder was gelernt. Unser zweiter Tipp in Hamburg. Sehr gut, vielen Dank.
Ja, aber am Erscheinungstag gehen Sie da nicht hin, weil da ist der Gang wegen oder das Geschichte, der Geschichtsort Stadthaus wegen Umbaumaßnahmen geschlossen. Das gilt aber nur für das Erscheinungsdatum 17. Dezember 2025. Guck mal, hier Service haben wir auch noch drin. Das ist fantastisch.
Ich habe noch einen Verbrauchertipp.
Der da keine 5 Sterne gibt.
Ja. Ich habe noch einen Verbrauchertipp. Ich habe einen Tipp und ich mache es auch relativ kurz, aber ich hatte beim letzten Mal eine kleine Kategorie ins Leben gerufen und die ich nicht unbesprochen in die Weihnachtspause jagen möchte, weil wir sie sonst wieder vergessen. Und diese großartige Kategorie darf nicht dem Vergessen einhalten fallen.
Früher, auf mit früher, ich will es nicht mehr hören. Damals war es auch nicht anders. Ich kann das alles nicht stören.
Ich möchte dir ein großartiges Produkt.
Hier kommt Alex.
Das und nicht. Ich möchte.
Vorhang auf!
Ja, man ahnt, dass du dieses Produkt eventuell schon zu dir genommen hast. Nein, kannst du gar nicht. Und zwar Doramat. Doramat ist eine Zahncreme. Und wenn du das nächste Mal in einer Drogerie bist, schau doch mal, ob du Doramat findest. Nein, sie ist vom Markt genommen worden. Komisch. Ich weiß gar nicht warum. Der Claim von Doramat ist morgens und abends Doramat radioaktive Zahncreme.
Ja? Wüsste ich jetzt auch. Okay. Aber wenn es hilft?
Ja, und zwar.
Echt?
Ja,
radioaktiv?
Ja, Thorium X war da drin. Eine Mischung aus Thorium und anderen radioaktiven Substanzen. Auch eine andere Werbung. Das ist die radioaktive, biologisch wirksame Zahncreme, Doramat, radioaktive Zahncreme. Und zwar erstens, es macht die Zähne weiß. Und zweitens, es stärkt die Abwehrkräfte. Und du hast mehr Lebensenergie. ein Stück Gesundheit dessen.
Mehr Energie hast du tatsächlich im Körper, ja. Das ist richtig.
Ja. Ein Stück Gesundheit, dessen Erhaltung mehr als wichtig für sie ist. Und dann wird dir mitgeteilt, warum. Doppelte Abwehr gegen den Feind ihrer Zähne. Also zum einen natürlich Zahnpasta ansonsten so, aber dann eben auch Radioaktivität. Einfach damit ein bisschen mehr Power drin ist. Ja, bis in die 40er Jahre, genauer gesagt bis zum Abwurf der Atombomben 45, war Radioaktivität durchweg positiv besetzt. Und deswegen machte man eben für verschiedenste Produkte Werbung, dass sie radioaktiv sind. Das gab es in Gesichtspuder, in Lippenstift, in Handseife. Das war der heilsame Zusatz Radium.
Und dann hat man in Hiroshima und Nagasaki mal den Leuten in den Mund geguckt und hat festgestellt, dass mit den Zähnen hat gar nicht so gut geholfen und hat gesagt, vielleicht stimmt das gar nicht. Oder wie kam man jetzt dann da drauf?
Nein, dadurch war das Image kaputt. Also ab da war halt Radioaktivität mit Tod verbunden. Aber nur mal so, in Cottbus gab es in den 40er Jahren auch eine Süßwarenfirma Burg und Braun, die hat Radiumschokolade im Angebot. Ist gut, ne?
Die guten alten Zeiten, ne?
Ja.
Ein bisschen Radium, ein bisschen Kokain in der Cola oder hier Crystal Meth in der Panzerschokolade.
So. So, und also, man hat das natürlich, das war bei mir auch so eine Frage, so, hä, wo haben die denn das Zeugs her, das radioaktives Material in dieser Zahnpasta Thorium X, das ist also in einer Form da drin, dass da eine Wirkung der Radioaktivität nicht nachweisbar war. Also, dass da Menschen jetzt für die Fliegen gestorben sind an Landzeitfolgen. So ist es dann nicht. Aber ich fand es einfach nur schön.
Doramat. Jetzt bin ich gerade bei Pervitin abgebogen, ne?
Ja.
Pervitin? Ich weiß es nicht.
Pervitin. Achso, es kann sein, dass das andere ein Markenname ist.
Pervitin, ja. Ja, so. Ja. Das Fliegerschokolade wird das ja auch genannt.
Genau.
Ja, oder Hermann Göring-Pillen.
Ja, aber hatte der nicht was anderes?
Der hatte alles, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, der hatte alles. Ja. Oh Mann.
Ja, das mein kleines Früher, hör auf mit Früher.
Also, dann hast du dir, weil wir jetzt aber erstmal, also wichtig ist ja morgens und abends Zähne putzen. Mhm. Aber tagsüber hattest du dann. Entschuldigung, ich habe irgendwas umgeworfen, glaube ich, oder?
Ja.
Habe ich umgeworfen? Ja. Morgens, also zum Frühstück gab es dann, weiß ich nicht, die Smacks mit Radium. Mit irgendwie so einer Antibiotika, obwohl, das gab es noch nicht, eine Antibiotika-Milch. Dann hattest du noch ein bisschen zum Mittagessen kleine Schokolädchen mit Crystal Meth drin. Hinten dran noch eine Cola mit Kokain und abends dann wieder mit Radioaktivität Zähne putzen.
Also,
da haben die sich die Leute über das Rentensystem nicht so viele Gedanken machen müssen.
Ein Roundup, ja. So.
Ja.
Nun cool. Als letztes, als Abbinder, bevor wir die Menschen in ihren wohlverdienten Weihnachtsurlaub schicken, noch mein Tipp. Ich bin heute revolutionär unterwegs und monothematisch. Deswegen geht mein Tipp nach Danzig. In die Leninwerft.
Oh.
Denn
warte, 1917.
Nein. Nein.
Nein?
1970 oder auch 1981.
Okay.
Leninwerft. 1917 hat man nach dem noch keine Werften benannt. Nein.
Da hätte ich drauf kommen können. Das ist natürlich total, ich dachte jetzt Russische Revolution.
Nein, wir sind in Warschau.
In
Danzig. Nein, es geht um die Geburtsstunde der ersten unabhängigen Gewerkschaft im Ostblock, der Solidarność. Und dort hat es
noch. Dann kommt doch hier gleich, wie heißt denn der Vorturner? Solidarność, der Präsident da später, oder?
Genau. Je nachdem.
Weil das ist jetzt interaktiv, weil alle können mitraten.
Mhm.
Lech Walesa.
Genau, das ist die Frage. Ja. Das ist die Frage, der war ja früher ganz oft in den Nachrichten und es war immer, ich hatte das Gefühl, das war denen zu oft und deswegen haben sie den Namen immer unterschiedlich ausgesprochen, wahrscheinlich auch aus Unkenntnis. Ich glaube, er müsste so ähnlich heißen wie Lech Walesa. Aber es gibt dann eben in der Tagesschau und heute war das immer Lech Walesa, Lech Walesa. So, also man hatte, das ist so wie Tschernobyl, das hieß dann auch mal Tschernobyl, Tschernobyl. Ne?
Ja. Ich glaube, beides ist nicht richtig.
Ich glaube ich auch. Aber genau, es geht um Lech Walesa, sagen wir mal so. Dieses Museum ist eben am Rande der Danziger Altstadt, nördlich davon und vor den Toren der ehemaligen Leninwerft, durch das berühmte Tor 2. Man kennt dieses Bild noch von früher. Und in dem Museum gibt es natürlich die Geschichte der Solidarność. Und das finde ich ganz witzig, es gibt ein Café, ein Restaurant und natürlich einen Museumsladen, wo ich auch schon sehr lustige Sachen gekauft habe. Und wir sprachen über Lech Walesa und er hat dort in diesem Museum immer noch ein Büro. Und das ist mein Tipp, das Solidaritätsmuseum an der Danziger Leninwerft.
Ich war mal kurz in Danzig. Ich war ganz kurz mal in Danzig auf meiner Ostseeumrundung. Das war auch mein einziger Stopp in Polen bisher. Das ist noch ein absolut blinder Fleck auf meiner Reisekarte.
Also Krakau und Danzig sind mit Sicherheit die beiden schönsten Städte, wobei Warschau sich unglaublich gemacht hat. Mhm. Aber Danzig ist traumhaft schön. Ja. Die Leninwerft gehört nicht dazu. Das muss man sagen. Das ist halt Industriegebiet am Wasser, wie immer.
Ja, die Leninwerft sieht wahrscheinlich so aus wie ganz Kaliningrad. Also, da war ich.
Ja, genau.
Ja, Hinrich, ich wünsche dir eine fantastische Rest-Vorweihnachtszeit, dann eine sehr schöne, konkrete Weihnacht mit vielen guten Gesprächen, gutem Essen, kleinen Tröpfchen Alkohol. Und dass du dann mit Schwung Richtung Jahresende dann über die gefährliche Jahresklippe rüberspringen kannst ins nächste Jahr. Und da wünsche ich dir alles, alles Gute, was man sich nur wünschen kann. Und vor allen Dingen wünsche ich dir das, was du dir wünschst, möge in Erfüllung gehen.
Das alles wünsche ich dir auch und noch viel mehr. So. nur eine Sache ist nicht von mir. Ich sah es nur gerade und hatte ein bisschen Spaß. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als die Polizei kam, während Corona und Familienfeiern aufgelöst hat? Mhm. Gibt es den Service noch? Mhm.
Ja, du musst irgendwas mit Waffen und Alkohol und... Ja, das war schön. Ah. Ja, Corona, da werden wir auch noch viel zu erfahren in den nächsten Jahren, was da alles schiefgelaufen ist.
Und bei Corona und bei diesem Podcast, und das möchte mein Abbinder für dieses Jahr sein, werden wir uns noch viel zu verzeihen haben.
Ja. Ja, wer verzeiht, macht Platz für neue Dummheiten. Ist so ein Spruch von mir.
Verstehe ich. Oder anders gesagt, wenn du nicht sündigst, ist Jesus umsonst gestorben.
Genau. Genau.
Also.
Wofür haben wir den denn aufgehängt? Genau.
Mit diesen wunderbaren Bonbons, Herzen, Witzchen, entlassen wir die Menschen verzweifelt in die Weihnachtszeit.
Ja, durch Deutschland irren, verirrt, verwirrte Menschen auf der Suche nach ein bisschen Besinnlichkeit. Aber nicht mehr in diesem Podcast in diesem Jahr. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss, Paul.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.